Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wie spät es ist, dann kann ich euch sagen, es ist better late than never, denn wir treffen uns mit Daphne, mit Fabian zu einer Orakelfolge. Und das haben wir uns wieder aufgeteilt. Aber zuerst gilt es einmal, die beiden hier ins Studio reinzuholen. Hallo Daphne, hallo Fabian.
Hallötchen.
Ja, hallo Olli. Und better late than never trifft es heute wieder ein bisschen auf den Punkt. Denn ich dachte eigentlich, wir wären noch früh dran mit dieser Folge. Aber andere sind uns schon wieder zuvor gekommen. Und ich sitze jetzt schon seit einer Woche auf heißen Kohlen, weil ich wollte mich irgendwie nicht beeinflussen lassen in meiner Auswahl für unser heutiges Vorhaben hier. Und habe jetzt schon zig Blog-Einträge und Podcast-Folgen in der Warteschlange, die ich sofort, wenn wir heute fertig sind, dann alle schnell hintereinander weghören möchte, weil ich ganz gespannt bin, wie das dieses Jahr läuft bei der ganzen Orakelei.
Das heißt, du bist eigentlich momentan auf einer Podcast-Diät, denn momentan gibt es ja viele Formate, die eine solche Orakelfolge schon vor uns veröffentlicht haben. Besonders hörenswert in diesem Zusammenhang ist natürlich auch der Podcast, in dem Stefan, in dem Frederik und in dem Chris zusammen sich Gedanken gemacht haben und was uns auch durchaus inspiriert hat. Aber das ist ja das Konzept des Podcastes, dass man seine Inspiration mitnimmt und in andere Projekte überträgt. Fabian, nichtsdestotrotz glaube ich, wir sind gerade rechtzeitig, denn es spitzt sich alles zu. Am 20. Mai wird gelüftet, welche Spiele sich um den Preis Kennerspiel des Jahres und Spiel des Jahres 2025, ja, rangeln ist vielleicht das falsche Wort, aber welche in die Auswahlliste kommen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, haben versucht, so ein bisschen in die Köpfe reinzuschauen, haben natürlich unsere eigenen Köpfe auch dabei benutzt, um zu gucken, welche Spiele haben bei uns einen besonderen Eindruck hinterlassen. Und ich ernenne dich hiermit offiziell für die Folge Spiel des Jahres zum Master of Ceremony. Und Fabian, du als großer Showleiter, würde ich dich bitten, erst einmal zu erklären, was wir genau tun und was es für euch zu gewinnen gibt. Also und euch, das seid ihr. Also ihr wisst schon, wen ich meine.
Achso, wir können gar nichts gewinnen. Ich glaube, dann gehen wir wieder, oder?
Ja, ihr gewinnt das Gefühl, mit eurer Prognose vollkommen daneben gelegen zu haben.
Achso, okay. Nein, also wir machen das genau wie letztes Jahr. Wer letztes Jahr schon zugehört hat, der wird das wiedererkennen. Wir haben alle drei, leider eigentlich war geplant zu viert, der arme JD kann aber nicht dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen, der hat sich leider noch eine Erkältung zugezogen, von hier aus natürlich gute Besserungswünsche in den Norden, aber ich glaube, seine Liste haben wir trotzdem vorliegen.
Ja, wir haben seine Liste, wir haben sogar drei Listen. JD hat eine Kennerspieljahresliste doppelt gemacht, die JD-Kennerspieljahresliste und die Kennerspieljahresliste.
Schön. Okay, wir machen jeder eine Liste fürs Spiel des Jahres und dann wird es auch noch eine andere Folge natürlich zum Kennerspiel geben, in denen wir nicht nur einfach unsere Tipps preisgeben für die Spiele, die nominiert und vielleicht empfohlen werden, sondern wir haben die auch noch gerankt, also nach der Wahrscheinlichkeit, die wir ihnen zusprechen, tatsächlich auf diesen Listen zu landen. Letztes Jahr haben wir 10 Spiele gemacht, dieses Jahr machen wir nur 7, weil wir gesagt haben, die Auswahllisten sind meistens auch nicht so lang bei den beiden Preisen. Die sind immer so ungefähr im Schnitt 7. Beim Spiel des Jahres mal ein bisschen länger, beim Kennerspiel vielleicht ein bisschen kürzer. Aber 7 kam uns als Zahl sinnvoll vor. Und wie gesagt, wir haben die dann gerankt. So, und wir spielen da ein kleines Spiel, erstmal intern hier im Podcast. Die Wettschuld von letztes Jahr ist übrigens noch nicht eingelöst. Da ging es darum, dass man eine Folge mit Stapel der Schande spielen selbst planen darf und die anderen müssen alle Spiele, die man spielen will, mitspielen. Das machen wir dieses Jahr einfach wieder. Dann haben wir schon 2 Folgen, die wir noch nicht aufgenommen haben. Aber für euch alle da draußen, für euch Hörer, gibt es auch etwas zu gewinnen. Und zwar könnt ihr uns ebenfalls eure Listen zuschicken. 7 Titel, gerankt von 1, da denkt ihr, das wird auf jeden Fall mit auf der Liste landen, bis 7, wo ihr immer noch denkt, das ist wahrscheinlich, aber vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Und wer auch immer da die beste Auswahl getroffen hat, bekommt 2 Sachen. Von uns ein Überraschungsspiel und von Alles außer Toplisten eine Folge, in der man zu Gast sein darf bei dem klassischen Alles außer Toplisten-Format. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Das war eine sehr schöne Folge. Vielleicht verlinken wir die hier unten drunter auch einfach nochmal. Genau, ach so, und es läuft so. Wenn jetzt ein Spiel auf eurer Liste tatsächlich auf der Spiel des Jahres Auswahlliste oder Empfehlungsliste landet, dann bekommt ihr so viele Punkte, wie es dem Platz entspricht. Also euer Platz 1 bekommt 7 Punkte, euer Platz 7 bekommt 1 Punkt. Sollte es sogar nominiert werden, werden diese Punkte verdoppelt. Sprich, ist euer Spiel auf Platz 1 tatsächlich nominiert, ist es sogar 14 Punkte wert und euer Spiel auf Platz 7 wäre 2 Punkte wert. Genau, Das ist unser kleines Spiel. Soll so ein bisschen in der ganzen Orakelei, die so passiert, so was Besonderes mit reinbringen und eben euch auch partizipieren lassen da draußen an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Ja,
genau. Und jetzt wisst ihr auch, warum Daphne und ich uns darauf geeinigt haben, dass Fabian der Master of Ceremonies ist, weil das übersteigt einfach meine Statistikkenntnisse. Und Daphne, wir haben es einfach. Wir sprechen einfach über tolle Spiele und Fabian macht die ganze Rechnerei und wertet das dann alles aus. Und wir bedanken uns schon mal im Vorfeld dafür da bei dir.
Ja, ich mag es hier einfach zu sitzen und nichts zu tun zu haben.
Ja, bester Platz.
Dann würde ich sagen, wir beginnen gleich. Eine Info noch vorab, weil wir davon ausgehen, dass sich manche Spiele auf unseren Listen natürlich überschneiden werden oder unsere Listen sich überschneiden werden, so haben wir, damit wir nicht über alles doppelt und dreifach reden, gesagt, wenn jemand Spieletitel sagt und jemand anderes hat den auf seiner Liste noch später weiter oben, dann sagt man sofort Stopp, lass uns da später drüber weiterreden. Genau, jetzt würde ich sagen, Daphne, du darfst anfangen. Gib uns doch mal deinen ersten Spieletitel.
Okay, ich habe viel drum dran gedacht, das war nicht so einfach, diese Liste zu machen. Und so, auf meinem Platz 7 ist es ein Spiel von Cosmos und die Designer ist John Cooper und Corey Health. Und ich spreche hier von The Gang. Niemand sagt nichts, dann, ich denke, das ist nicht bei euch gelandet. Ich finde dieses Spiel extrem cool. Ich denke, jeder hat das schon von der Spiele schon mal gehört. Ich brauche das nicht weiter zu erklären. Vielleicht Fabi, wenn du das wolltest.
Also ganz allgemein, das ist ein kooperatives Pokerspiel, bei dem wir gemeinsam unsere Hände in die richtige Rangreihenfolge bringen müssen über mehrere Runden.
Ja, der Platz 7 für mich ist leider, man kann diese Spiele immer noch nur spielen, ich find's, mit Leuten, dass die Pöke wissen und in einer. Also es funktioniert nicht so gut in einer Sechsergruppe oder so. Wir haben das schon ausprobiert und es gibt manchmal einfach Ärger mit anderen Leuten in der Gruppe. Aber ich finde es trotzdem ein extrem gutes Spiel und es macht mich extrem, extrem Spaß, das zu spielen. Und es ist sehr gut gekommen in unserer Gruppe. Aber wie gesagt, es funktioniert leider, wenn die anderen Leute auch wissen, wie Poker geht. Sonst man ärgert sich viel zu oft bei dem Spiel.
Dann reiße ich jetzt mal das Rederecht und das Mikro an mich, Daphne, denn The Gang ist ein Spiel, das für mich vollkommen polarisierend ist. Und es wirft verschiedene Fragen auf. Die erste Frage hast du letztendlich durch deine Wahl zum Spiel des Jahres schon beantwortet. Ich werde nämlich über The Gang gerne in unserer anderen Folge sprechen, wenn es um das Kennerspiel geht. Also meine erste Frage ist schon einmal, wer ist die Zielgruppe dieses Spiels? Und für mich ist es tatsächlich eher ein Kennerspiel. Das zweite, das du angedeutet hast, ist die Frage, mit wie vielen Personen spiele ich The Gang? Das kann von 3 Personen, super einfach, bis 6 Personen, ich habe gar keine Chance zu gewinnen gehen. Und ich habe alle meine The Gang-Erfahrungen in Partien gemacht, die wir zu 6 gespielt haben, in Vollbesetzung. Und bis zu diesem heutigen Tag habe ich von den ganzen Partien eine gewonnen. Aber wenn ich irgendwann tatsächlich auch, also entnervt, eine Partie verlassen habe, habe ich sehr schnell eine WhatsApp-Nachricht gekriegt nachher. Hey Olli, jetzt hat's geklappt. Also das kann natürlich daran liegen, dass ich ein ganz schlechter The Gang-Spieler bin oder dass tatsächlich je mehr Personen dieses Spiel, umso herausfordernder, vielleicht sogar schwieriger sein wird. Und damit habe ich jetzt schon 2 dieser 3 Gründe genannt und vielleicht sogar 2 in einen Aspekt rumgebracht. Also für mich ist es überhaupt eine Schwierigkeit der Trennschärfe Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Das werde ich noch einmal angreifen zu einem anderen Zeitpunkt. Die Frage, ist es leichter mit weniger Personen oder schwerer mit vielen Personen? Und das dritte ist auch, was die Personenkonstellation angeht, habe ich jemand, der sich im Pokern auskennt, dann hat er einen sehr leichten Zugang zu dem Spiel. Oder habe ich jemanden, der mit dem Poker gar nichts zu tun hat, dann werden sehr erratische, teilweise sehr willkürliche Entscheidungen gefällt. Und dann entsteht so eine Putt-Situation im Spiel, wo man sich andauernd die Chips wegnimmt und irgendwann, Daphne hat das angedeutet, eine Person einfach genervt ist und vielleicht auch, ja, je nach Persönlichkeitsstruktur dann sagen kann, oh, dann macht doch eben euer Spiel alleine. Ich raff das nicht. Also für mich ein ganz kontroverser Titel, aber wir sind ja bei der Frage, was hat das Potenzial zum Spiel des Jahres? Für mich auch relevant, aber eben auf der Kennerspielliste. Fabian, was sind deine Gedanken zu The Gang?
Also The Gang ist auch bei mir auf Platz 7 der Liste gelandet. Deswegen habe ich jetzt auch nicht Stopp gerufen vorher, weil es nicht höher ist und wir können direkt drüber reden. Ich finde, The Gang gehört auf jeden Fall für mich auf die Spiel des Jahres Liste. es ist jetzt nicht das allereinfachste Spiel auf meiner Liste, würde ich behaupten, aber ich finde, die Regeln an sich sind leicht genug, um das eigentlich mit jedem sofort spielen zu können. Das erfolgreich zu machen, ist wieder eine andere Frage, aber das hängt weniger davon ab, ob man erfahrener Spieler ist im Allgemeinen und viel mehr davon, ob man schon mal Poker gespielt hat. Das heißt, in dem Sinne ist es ein Kennerspiel, dass man sollte die Pokerregeln einigermaßen kennen, sonst hat man einen schwierigeren Zugang. Aber selbst wenn man die nicht kennt, es gibt ja diese Übersichtskarte, auf der die verschiedenen Ränge dann angezeigt sind, und dann hat man auch Poker, würde ich zum Beispiel sagen, ist nämlich eher, wenn das jetzt neu rauskäme als Brettspiel, wäre das eher ein Spiel des Jahres als ein Kennerspiel des Jahres Titel, weil die Regeln relativ easy sind. Das ist im Prinzip Set Collection. Also das ist nicht schwerer als Kniffel. Im Prinzip ist Poker Kniffel. Es ist natürlich schwierig, dann die ganzen Setzrunden und so beim Poker gut zu spielen. Und genauso ist es hier schwierig, sich einzuschätzen. Aber das ist ja auch gerade der Reiz an dem Spiel. Und da am Anfang öfter mal zu scheitern, schadet gar nicht, finde ich, sondern trägt zum Spielspaß bei. Es sei denn natürlich, man spielt immer nur in Sechserrunden, dann kann ich verstehen, dass das frustrierend sein kann, weil der Schwierigkeitsgrad nimmt extrem zu, je mehr Spieler sind. Wir haben sogar auch schon zu siebt gespielt. Man kann das leicht modifizieren, dass das im Prinzip kann man das bis zu 9 oder 10 Leuten spielen, aber das möchte man gar nicht, weil es zu schwierig wird. Andererseits sind in dem Spiel ja auch noch diese Extrakarten mit drin, die einem das Spiel leichter oder schwieriger machen können, je nachdem, ob man die Runde vorher gewonnen oder verloren hat. Und mit denen wird es relativ gut schaffbar, auch in größeren Gruppen. Also ich denke, zu viert und zu fünft ist es am besten, zu dritt ist es zu leicht, zu sechs ist es vielleicht tendenziell zu schwierig. Aber mit einer guten Runde, die sich wirklich eingegroovt hat, kann man es auch zu fünft oder zu sechst am Ende schaffen, haben wir auch schon erlebt. Deswegen, ich finde The Gang gut, aber es ist nicht ganz so massentauglich wahrscheinlich. Deswegen ist es auch nur auf meinem Platz 7.
Ja, und JD, wäre er da, würde er nichts dazu sagen, denn auf seiner Liste steht es nicht.
Gut, dann habe ich meinen Platz 7 ja schon gemacht, dann darfst du, Olli.
Ja, mein Platz 7 ist ein Flip-Kartenspiel und das trägt den Namen Flip 7. Und wenn ihr nichts dagegen sagt, dann möchte ich euch sagen, dass das für mich ein klassisches Familienspiel ist. Denn der Zugang ist so einfach, dass ich am allerliebsten sage, bitte setzt euch mal an den Tisch, ich erkläre euch das Spiel, während ich euch eine Karte vor die Nase lege. Denn bei Flip 7 ist es das einfache Prinzip, ein bisschen zu gamblen. Es hat sich so ein Blackjack-Mechanismus entliehen. Und wenn ich dich anschaue, Fabian, dann hast du genau 3 Möglichkeiten. Nämlich du sagst, ja, Olli, ich nehme noch eine Karte. Und wenn die Karte, die ich dir dann gebe, schon einmal in deiner Auslage ist, bist du raus. Oder du sagst, ja, Olli, ich nehme noch eine Karte. Und wenn du die Karte nimmst und es eine Karte ist, die noch nicht in deiner Auslage ist, dann bekommst du noch zusätzliche Punkte. Oder du sagst, wenn ich dich anschaue, nee, Olli, ich nehme gar keine Karte mehr und speicherst dir die Punkte der Karten, die du bisher gesammelt hast. Also das ist so schlicht und viele Leute fragen sich, wo das Spiel ist. Aber das Spiel ist eben in dieser Risikoabwägung, was mache ich denn? Bin ich ein bisschen gierig, fliege ich raus, ärgere mich. Spiele ich auf Sicherheit, bekomme ich keine Punkte. Was ist die nächste Karte? Ich bin dann doch neugierig. Und das ist ein Spiel, das mit wenigen Ausnahmen Menschen motiviert, eine zweite und eine dritte und eine vierte Runde zu spielen. Andere Leute können damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, dass Stefan zum Beispiel sagt, oh nee, bleib mir weg. Aber ich habe auf diesem Familienspielniveau, insbesondere von Menschen, die sich sonst eher verweigern oder verschließen, was das Spielen angeht, ganz positive Erfahrungen und auch mit Kindern bis hin zu Seniorinnen. Also ein rundum Wohlfühl-Generationenspiel Flip 7, das gar nichts falsch macht und von dem ich aber denke, dass es letztendlich zu wenig Spiel ist, aber für mich ein wahnsinnig bewundernswerter und toller Titel, den ich einfach sehr mag.
Am Anfang, ich war auch ein bisschen süchtig mit dem Spiel. Ich habe direkt Fabi gefragt, oh, kauft man das? Ich würde das auch noch weiterspielen. Und mittlerweile, das ist ein bisschen okay. Aber in unser Gruppekreis ist es sehr gut angekommen. Und jedes Mal, wenn wir kommen, fragen die Leute, ah, hast du Flip 7 dabei? Und da sehe ich, dass auch ein Potenzial haben, in der Nominierung zu landen.
Erfahrungsgemäß hat das Spiel des Jahres oder die Spiel des Jahres Liste immer auch so ein kleines Kartenspiel mit drauf, häufig zumindest. Ja, das ist, glaube ich, was einfach gerne empfohlen wird von der Jury. Und da räume ich Flip 7 schon Chancen ein, weil das, genau wie du sagst, eben sehr zugänglich ist, ganz einfach. Man kann das Spiel beim Spielen erklären. Für wenig Spieler genau das Richtige, aber auch zu wenig, um Chancen zu haben, nominiert zu werden, glaube ich. Aber auf der Empfehlungsliste könnte ich mir das schon vorstellen, weswegen es auch bei mir auf Platz 6 steht. Also ihr habt jetzt gleich meine ersten zwei Titel beide getroffen. Wenn das so weitergeht, dann hätte ich auch wie JD einfach aussetzen können. mal gucken, wie es weiterläuft. Ja, aber Flip 7 kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass das diesen Slot für das kleine Kartenspiel quasi bekommt.
JDs Platz 7 wäre übrigens Fischen aus dem 2F Verlag. Das wundert mich jetzt überhaupt gar nicht, dass es ein Spiel mit Fischen ist. Das liegt ihm ja irgendwie in der Natur. Wundert mich aber dann doch tatsächlich, weil dieses Spiel, das ist schon vollkommen aus meiner Erinnerungsfähigkeit raus. Hat mir auch nie so richtig viel Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob Fischen bei euch eine Rolle spielt.
Ich habe es 2-3 Mal gespielt und bei mir ist es tatsächlich komplett gefloppt. Also ich fand das wirklich nicht gut.
Wäre quasi sozusagen Flop 7.
Ja, genau. Ja, die haben, also es wurde sehr gut besprochen teilweise, ne? Also nicht jetzt extrem übergehypt, aber vielen Leuten hat das schon gut gefallen. Ist auch nominiert bei den Board Game Geek Awards zum Beispiel. Ja, das konnte ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, weil ich finde es beliebig, zufällig und also einfach nur öde. Dann wären wir jetzt bei Platz 6. Meiner ist ja schon weg, aber ihr zwei habt noch welche. Daphne, wie sieht's aus?
Auf meinem Platz 6, das ist ein Spiel von Pegasus und das ist mein kleines Kartenspielen und ich spreche von Pixies. Darf ich noch weiter sprechen?
Ja, und zwar mit voller Zustimmung von JD, denn der hat Pixies auch auf seinen 6. Platz gewählt.
Ja, ich finde das war ein großes Thema, sind diese Karten hässlich oder schön? Ich bin mit der Meinung, dass die sind richtig schön, richtig lustig und voll süß einfach, mit viel Liebe gemacht. Der Spielprinzip ist auch sehr einfach. Ich kann die Worte zu Fabi geben, das bisschen zu drüber sprechen. Aber ich finde das extrem süß und das passt sehr gut zum Spiel des Jahres. Ja, deswegen, dass mein Nummer 6 ist.
Ja, Pixies war bei mir auch in der Auswahl auf jeden Fall. Bevor es auf 7 runtergekürzt werden musste, war es auf jeden Fall noch im Pool dabei. Es ist eins von diesen relativ vielen Spielen in diesem Jahrgang, in dem man ein Raster aus 3x3 Karten oder Blättchen oder was auch immer auslegt und da versucht, möglichst viele Punkte nach verschiedenen Regeln zu erzielen. Ganz einfach, ja, ist wirklich ein sehr schnell gelerntes Spiel, passt also auf jeden Fall zur Zielgruppe und hat mir auch viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich würde mich freuen, wenn statt Flip 7 Pixies auf der Liste landet. Weil mir persönlich das besser gefällt, aber ja, Flip 7 ist halt einfach noch gestreamliner sozusagen. Das ist noch das geradlinigste Spiel von allen hier auf der Liste, glaube ich. Aber Pixies ist auch süß und spaßig auf jeden Fall.
Daphne, ich mag Pixies auch sehr gerne und Pixies stand auf meiner Liste sogar relativ weit oben, bis ich mich erinnert habe, dass es ein anderes Kartenspiel gibt mit einem ähnlichen Mechanismus und einer ähnlichen süßen Optik und ich mich dann daran erinnert habe, dass das viel besser besprochen wurde und dann habe ich das gemacht, was auch Fabian gemacht hat. Ich habe es wieder aus meiner Top 7 Liste, kurz habe ich gerade Top-Liste gesagt, ich habe es vorher aus dieser Liste der 7 Titel rausgenommen, mit schweren Herzen, denn ich spiele es definitiv lieber als das Spiel, das ich dann reingesetzt habe. Und ich bin vollkommen im Ach, wie ist das süß Fanclub. Das Spiel lädt mich ein, allein während ich warte, dass ich wieder dran bin, auf die Karten zu gucken. Aber weil es so rast, komme ich gar nicht dazu zum Gucken. Deswegen ist es auch für mich eigentlich eine relative Frage, ob es hübsch oder hässlich ist. Denn Pixies, ja, läuft so schnell ab. Und für mich ist es ein Spiel, das ich sehr schätzen gelernt habe. In Wartesituationen, im Restaurant, in Momenten, wo ich einfach nicht viel Tisch habe, um zu spielen, aber ein gutes Spiel dabei haben möchte, das auch zu zweit gut funktioniert. Deswegen volle Liebe für Pixies, aber nicht auf meiner Liste.
Ja, leider in Salzburg geht nicht, das zu spielen. Ich denke, du weißt, dass diese Geschichte von uns, wir haben das auch probiert, in einem Café zu spielen und hab gesagt, das ist keine, wir haben das gesagt, kein Glücksspieler hier, bitte.
Dann schulden wir euch noch meinen Platz 6. Und mein Platz 6 ist ein Malspiel, es ist ein Krakelspiel und das ist das ganz großartige Krakel-Orakel. Dramatische Pause. Und für mich ist es das Spiel des Jahres.
Also dafür sagt Stopp, ne? Du musst
ja Entschuldigung, Stopp.
Deutlicher sagen. Genau. Wir reden da später anscheinend nochmal drüber.
Super. Sehr gerne zu einem anderen Zeitpunkt.
Okay, mein 6 war Flip 7. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Runde bei den Plätzen mit der 5 angelangt, weil JDs Platz war ja Pixies.
Genau.
Ja, mein Platz 5 ist eine Spiele, dass man muss mal einfach spielen, die Regel zu bekommen. Und ich spreche jetzt von Ich hab fertig.
Das ist ja geisterhaft. JD hat auch Ich habe fertig auf Platz 5. Und ich habe mich schon gewundert, was das Spiel überhaupt da soll. Also Daphne, du hast jetzt gute Chancen, mir zu erklären, was das Besondere an Ich habe fertig ist.
Ja, es ist komplizierter. Also der Spiel ist einfach, es gibt so viele Karten und du musst mal das so reinhaben. Ich habe fertig, so 3 Karten. Wenn du das vor dir hast, ich bin ein sehr schlechter Erklärmensch, dann hast du das gewonnen. Aber es gibt so viele so lustige Karte dabei, das sagt, oh, du kannst nicht gewinnen, wenn du das machen oder so machen. Ich gebe das Wort an Fabi, er kann das ein bisschen besser erklären, aber das ist total chaotisch und du kannst nicht wissen, was für Karte du ist. Die sind einfach so lustig gemacht und sehr unique vor allem. Ich finde das eine extrem gute Idee.
Ich habe fertig, hatte ich auch mir überlegt, aber es ist bei mir relativ schnell rausgefallen, aus Gründen, die ich vielleicht gleich noch genauer benennen kann. Grundsätzlich ist das ein Spiel, bei dem man eine Karte zieht und eine ausspielt. Also erstmal von den Regeln und Einstieg prima geeignet. Und man möchte eben vor sich 3 Karten liegen haben, die sagen, ich habe fertig. Und alle anderen Karten haben die verrücktesten Aktionen und Regeln und Ideen und Regeländerungen und sonst was darauf stehen, die dich also sehr viel überraschen können. Es ist sehr lustig teilweise. Es sind so Sachen wie, keine Ahnung, einer muss jetzt seine Karten falsch rumhalten oder solange du diese Karte auf der Hand hast, kannst du nicht gewinnen. Oder was weiß ich, auch der rosane Elefant, die Karte darfst du nie ablegen, die musst du irgendwie verschwinden lassen, ohne dass es jemand merkt und solche Sachen. Sehr lustige Ideen. Das Ding ist aber, wenn man das, sag mal, 5 bis 10 Mal gespielt hat, dann hat man irgendwie alle Witze und alle Karten gesehen und dann muss man es erstmal nicht so schnell nicht mehr spielen, glaube ich. Ist dann vielleicht in einem Jahr wieder witzig oder so. Und das ist, glaube ich, keine Eigenschaft, die ein Spiel des Jahres unbedingt mit sich bringen sollte. Genau, Olli, du kannst ja mal noch kurz sagen, warum dir das überhaupt nicht so gefallen hat.
Ich habe fertiges Kartenspiel-Anarchie. Ich habe gar keine Regeln, außer ich spiele eine Karte aus und nehme wieder eine Karte. Und dazwischen ist vollkommene Willkür. Und das ist etwas, das sagt mir nicht zu. Ich mag auch diese Kartenspiele so wie Exploding Kittens oder sowas nicht so sehr. Und da ist, wie heißt das Spiel? Ich habe fertig, sehr nah dran. Das ist das eine.
Also
das andere ist,
möchte ich direkt widersprechen. Also ich finde, das Level an interessanten Kartenaktionen und auch den Humor in Ich habe fertig spielt ein paar Ligen höher als Exploding Kittens.
Okay, da siehst du, was ich möglicherweise alles verpasst habe. Denn während meiner ersten und einzigen Partie, die ich gespielt habe, bei der die Person, mit der ich gespielt habe, deren Spiel es auch war, gleich am Anfang gesagt hat, aber ihr zerreißt mir keine Karte, hat mich da so ein Gefühl begleitet, was mache ich denn eigentlich hier? Was soll das denn eigentlich? Was will das Spiel von mir? Was will ich von diesem Spiel? Ich darf noch nicht mal die Karte zerreißen, was ja irgendwie das besonders Tolle sein soll.
Also das war es dann aber auch vielleicht also die falsche Runde gewesen oder der falsche Mensch hat dieses Spiel besessen, weil in der Regel selbst steht schon, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht, da steht, es ist ein furchtbar albernes oder so Spiel und wer es ernst nimmt, ist selber schuld.
Möglicherweise bin ich selbst dran schuld. Ich kenne aus den 80er Jahren noch das Mad-Spiel. Das hat mich sehr daran erinnert, so von diesem Versuch, Humor zu transportieren. Das war ein Kind seiner Zeit und auch eben nur für den besonderen Sammlergeschmack gedacht. Aber ich wurde mit diesem Spiel einfach nicht warm. Und ich glaube, Fabian, das, was du gesagt hast, es zündet sehr heiß und sehr schnell und erlischt dann allerdings sehr, sehr hart und war ein Erlebnis. Und dann ist es auch vorbei.
Und die Runden sind auch sehr unterschiedlich gut. Manche Runden sind nach einer halben Minute vorbei, andere dauern 10 Minuten. Und bei manchen passieren lustige Interaktionen und bei anderen denkt man sich so, ach ja, okay, das war jetzt nicht so spektakulär. Also es ist, wenn man auch nur eine Partie miterlebt hat, da hat man vielleicht hast du vielleicht die Sternstunden des Spiels sozusagen gar nicht entdeckt. Oder Sternstunden entdeckt man auch nicht. Also ihr wisst aber, was ich meine. Ja, es hat lustige Momente, aber es ist ja jetzt auch nichts Weltbewegendes.
Ja, Daphne, damit kannst du bei deinem Mann und bei mir leider nicht punkten. Insofern, Fabian, freue ich mich, was du auf den 5. Platz gezogen hast.
Lustigerweise wurde mein Platz 5 tatsächlich noch von niemandem genannt. Ich bin ja ganz überrascht. Es handelt sich um ein Wortassoziationsspiel. Die Wörter, die man da assoziieren oder legen soll, sollen möglichst perfekt in die Reihe passen. Dementsprechend passend ist auch der Name Perfect Words. Niemand schreit hier. Es ist von Paul-Henri Argiot bei Piatnik erschienen und ich habe das hier auf die Liste gepackt, hauptsächlich deshalb, weil ich finde, ein Wortassoziationsspiel eignet sich eigentlich immer ganz gut fürs Spiel des Jahres. Das haben, sehen wir auch daran, dass Just One zum Beispiel schon mal gewonnen hat. Codenames hat schon gewonnen. Ich glaube, Soclever war damals auf der Liste. Also es sind ein paar, das ist einfach was, was in der Masse gut funktioniert. Damit kann jeder schnell was anfangen. Jetzt ist natürlich auch so, dass da sehr viele Spiele rauskommen. Dementsprechend gut muss man als Wortspiel dann auch sein, um aus dieser Masse herauszustechen. Und das hat für mich Perfect Words auf jeden Fall geschafft. Wir legen bei Perfect Words so eine Art Kreuzworträtselgitter aus Wörtern aus. Also wir eröffnen verschiedene Reihen, in denen dann jeweils mehrere Wörter liegen, um am Ende jeder Tipps für diese Reihen aufzuschreiben. Ein Wort, das wir mit dieser Reihe aus Wörtern assoziieren. Also wenn da dann zum Beispiel liegt Holz, Möbel groß oder so, ja, in der Reihe, dann denkt man vielleicht an Schrank. Ja, also ich hätte jetzt Schrank aufgeschrieben. Olli hätte vielleicht Bett aufgeschrieben.
Ich hätte auch Schrank aufgeschrieben. Das war die erste Assoziation. Ne?
Und genau, wir möchten, dass möglichst viele Leute die gleiche Sache aufschreiben. Und dementsprechend möchten wir vorher die Wörter, die wir da in die Reihen legen, auch möglichst perfekt zueinander anordnen. Dieses Prinzip führt ganz viel dazu, dass man in die verschiedenen Denkmuster in den Köpfen anderer Leute plötzlich reingucken kann, weil ganz häufig denkt man, ah ja, ganz klar, die Assoziation hier in Reihe 3, die ist ja klar, und jemand anders sagt, ja, die ist mir auch klar, und dann legt er irgendwie was dazu, was gar nicht dazu passt, ja, zu meiner Assoziation. Und ich merke dann, okay, da hat er was anderes so offensichtlich gesehen, was meint er denn jetzt damit? Und dann, ich muss immer wieder umdenken. Und der Moment am Schluss, wenn man dann auflöst, was haben alle geschrieben, der ist immer sehr spannend und die Diskussion, die darauf folgt, auch. Vorher ist es relativ still, das wird manchmal kritisiert, mir macht das persönlich nichts aus, weil die Kommunikation findet quasi nach dem Spiel statt, darüber, was da alles hätte assoziiert werden sollen. Und ja, ist für mich ein Wortspiel-Hit einfach und deswegen mein Platz 5.
Das kann ich super nachvollziehen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und es ist ein Dilemma dieses Jahrgangs, dass ich das Gefühl habe, dass im Familienspielbereich extrem viele richtig motivierend gute Spiele erschienen sind. Interessanterweise ganz viele Spiele von französischen Autorinnen. Ist vielleicht momentan eine Tendenz, vielleicht ist auch ein Zeichen, dass der französische Markt viel ernstzunehmender ist. Perfect Words, haben wir uns ja schon ausgiebig bei euch im Podcast drüber unterhalten. Ein Spiel, das mich begeistert. Ein Spiel, das ich nicht als Partyspiel bezeichnen würde, sondern auf verschiedenen Ebenen als Assoziationsspiel und als ein Kommunikationsspiel. Und bei dem ich immer wieder begeistert bin, wie andere Leute mit denselben Begriffen ganz anders denken. Und es einfach zeigt, wie Denkmuster unterschiedlich sind. Das ist ein Spiel, das auf meiner Liste nicht drauf ist, aber auf meiner persönlichen Olli-Liste des Jahres 2024-25 auf jeden Fall einen Platz hat. Das hat mich echt umgehauen. Und das ist zusammen mit Soclever oder vielleicht auch noch mit Codenames eins dieser Spiele im Bereich der Wortspiele, die ich immer wieder spielen möchte.
Ja, ich sehe das genauso. Das ist nicht auf meiner Liste gelandet, aber in meine persönliche Liste. Ich fand das Spiel auch sehr gut. Irgendwie geht's nicht so gut bei uns zum Zweiten. Ich habe das Gefühl, weil wir so ganz anderer Meinung haben, es ist furchtbar.
Bei uns hat auch Codenames Duett nie funktioniert. Also unsere Denkmuster sind irgendwie komplett
andere.
Gegenläufig. Ja.
Ich denke, das ist kulturell, weil wir uns trotzdem lieben.
Das kann sein, ja.
Mein Platz 5 hat ganz schlichte Regeln. Ich habe immer 3 Karten auf der Hand. Eine Karte lege ich in meine Auslage. Eine Karte lege ich in eure Auslage und eine Karte lege ich an den Hof der Königin. Und damit begehe ich Hofverrat, und da sind wir eben auch bei den Spielen, die mit französischen Autorinnen bestückt sind, nämlich mit Romaric Gallonier und Anthony Perron. Und das ist ein Spiel, das mich aufgrund seiner Schlichtheit erst einmal total irritiert hat. Mache ich wirklich nicht mehr als 3 Karten auszuspielen, 3 Karten nachzuziehen. Das mich überrascht hat, weil es auch direkt in die Sammlung der Brettspiele mit eigener Tischdecke gewandert ist. Und das mich allerdings dann von der Dynamik jedes Mal einfängt. Denn die Karten, die ich euch spiele, sind im besten Fall Karten, die ich euch deswegen ausspiele, weil ich möchte, dass sie euch Minuspunkte bringen. Und die Karte, die ich an den Hof der Königin spiele, sind Karten, mit denen ich eben diese Wertungen manipuliere. Dort, wo ich sie hinspiele, sorge ich dafür, dass sie am Schluss Pluspunkte oder Minuspunkte sind. Und die Karte, die ich mir ausspiele, ist natürlich die Karte, von der ich möchte, dass sie mir am Schluss Punkte bringt. soweit wäre es ja okay, wenn ihr nicht auch Meuchelmörderkarten ausspielen könntet, um dann wirklich auch meine Auslage nochmal zu verändern und mir diese wertvollen adligen Karten wegzumachen. Aber dafür kann ich einen Dieb umgedreht bei euch ausspielen und ihr wisst bis zum Schluss nicht, welche Farbe das ist. Ja, und ganz am Schluss, bevor dann gewertet wird, wie viele Punkte ich habe, wird eben festgestellt, welche Mehrheiten entstehen am Hof. Also eigentlich alles schlicht, aber dann doch für mich sehr begeisternd, wobei ich zugestehen muss, ganz viele Leute verstehen das Spiel am Anfang nicht. Sie verstehen zwar, was sie tun sollen, aber sie verstehen nicht, welche Auswirkungen das hat, wo sie die Karten hinspielen. Aber unisono hast du dann, wenn die letzte Karte gespielt ist und wir sagen, jetzt stellen wir fest, wie sind denn die Mehrheiten und darum bekommst du momentan diese Punkte, der Moment, wo die Leute sagen, oh klar, alles klar, gerafft, jetzt habe ich es gerafft und jetzt spielen wir noch einmal. Und dann geht diese Phase los, dass man sagt, ah, ich erinnere mich, du hast mir vorhin hier eine Adlige weggestochen, jetzt hier, bam, nimm du diese Karte oder, was ich dir schon immer sagen wollte, mich nicht aber getraut habe, bam, nimm diese negative Karte. Und ja, also ein Spiel, bei dem ganz viel passiert, was ich zu zweit genauso gern spiele wie zu fünft. Zu fünft ist es ein bisschen beliebiger, zu zweit bin ich super am Taktieren, was ich euch gebe, was ich nicht gebe. Und deswegen ist Hofverrat für mich ein Spiel, das in dieser Liste auf jeden Fall vorhanden sein sollte, aber eben auch nicht so hoch, dass ich mir realistische Gedanken darum mache, dass es vielleicht in der Top 3 auftauchen würde. Mein Platz 5 und ihr kennt es hoffentlich.
Ich habe eine Partie Hofverrat gespielt, das war am Messestand von Hoch ist es, glaube ich. Zu zweit, ja, ich fand das damals schon interessant. Ich bin persönlich einfach kein so Fan von so sehr taktischen Zweierduellen. Und so hat es sich halt für mich angefühlt. Ich habe mir damals dann schon gedacht, ich müsste das mal zu dritt oder zu viert ausprobieren, ob mir das da dann mehr liegen würde. Aber grundsätzlich war das eine lustige Aufgabe. Hier, wie du sagst, man hat immer diese drei Karten, muss sie dann irgendwie aufteilen halt. Und das ist gar nicht so einfach, die Entscheidung, die man da zu treffen hat. Ich erinnere mich jetzt aber auch gar nicht mehr genauso dran, wie da die Effekte jeweils waren. Ich weiß nur, man konnte auch relativ viel sich gegenseitig schon reinpfuschen. Daphne, ich glaube, du kennst es gar nicht, ne?
Nee, leider nicht.
Ja, und ich glaube, viele Leute kennen es nicht und deswegen wird es auch absolute Außenseiterchance haben. Aber vielleicht auch gar nicht erwähnt werden. Aber mir war es wichtig, dass ein Spiel auf meiner Olli-Liste hier noch in diesem Podcast erwähnt wird. Das war mein Platz 5 und JDs Platz 5, das hatten wir schon. Das war Ich habe fertig. Und Daphne, du könntest weitermachen mit deinem Platz 4.
Auf meinen Platz 4. Ich hätte, wollte das bisschen oftere Spiele. Aber es ist leider nicht bei uns so gut. Ich weiß nicht, ach, nicht selber wieso. Einfach eine Zeitprobleme. Aber ich spreche jetzt von Bon Busters.
Da würde ich dich gerne unterbrechen und sagen, wir reden da später drüber.
Da würde ich auch ganz gerne sagen, Daphne, lass uns das ein bisschen zurückhalten.
Okay, da haben wir also schon mal unsere erste Dreierüberschneidung. Bin gespannt, welche Plätze Bon Busters bei uns zwei, also bei mir weiß ich ja, aber bei dir noch eingenommen hat. Meine Nummer 4. Wäre auf meiner persönlichen Liste, also wenn ich jetzt allein bestimmen dürfte, was Spiel des Jahres ist, glaube ich, vielleicht das Spiel des Jahres. Ich habe aber die Befürchtung, dass es aus verschiedenen Gründen diesmal gerade so die Top 3 sogar verpassen könnte. Fände ich sehr schade. Beziehungsweise, auch hier habe ich eine weitere Vermutung noch, dass es viele Leute vielleicht auf der anderen Liste sehen. Da möchte ich gleich dafür ein bisschen argumentieren, warum ich das nicht so sehe. Ich rede von einem weiteren Spiel von Cosmos. Übrigens, das kann ich mal kurz als Funfact hier einstreuen. Auf meiner Liste von 7 Spielen sind 5 Spiele von Cosmos. Also das ist schon ein ziemlich krasser Jahrgang für den Verlag gewesen, finde ich.
Und ich glaube, es sind wieder französische Autoren, oder?
Es sind französische Autoren, nämlich, und einen hatten wir schon bei Pixies und der kommt jetzt nochmal, nämlich Johannes Guppy und Corentin Lebras. Und die Rede ist von dem mittlerweile schon eigentlich bisschen älteren Spiel, ist schon im letzten Jahrgang auf Französisch erschienen, Far Away. Und war damals ein großer Hit. Ah, da sagt ihr, Daphne, stopp. Okay, dann darf ich die groß angekündigten Argumentationen erst in ein paar Minuten von mir geben. Okay, mein Platz 4 ist Far Away.
Aber ich sehe das auch, das Kosmos ist einfach krass dieses Jahres. Alles, was die haben so mitgebracht, sind viele von denen sehr gute Spiele dieses Jahres. Ich denke, die haben eine sehr große Chance, ein paar Spiele in die große Liste von der Spiel des Jahres zu ländern.
Bei JDs Platz 4 kommt mal wieder sein klassischer Charakter durch. Er ist ja tatsächlich dem Partyspiel sehr nah und er ist ja derjenige, der ganz gerne lacht und ganz gerne dumme Dinge macht, auch beim Kartenspielen, beim Brettspielen. Und er ist mit seinem Platz 4 Mieze, Katze, tatsächlich JD voll auf seine Kosten gekommen. Ich sag dazu nix. Und was sagt ihr?
Ich habe es nicht gespielt.
Ich
weil
auch nicht.
Ich habe nur zugeguckt, wie Leute das gespielt haben und gedacht, ja, okay.
JD, das sagt ein bisschen mehr über dich als über uns.
Ja, aber ich habe es auf meiner, es war auf meiner Liste hier dabei. Also so eine Honorable Mention wäre das bei mir auf jeden Fall gewesen. Aber halt unbekannterweise, deswegen konnte ich es dann nicht mit auf die Liste nehmen.
Dann mache ich weiter mit meinem Platz 4. Und Daphne, das ist das Spiel, das ich reingenommen habe und dafür Pixies rausgeworfen habe. Denn ich glaube, in diesem Jahr wird Duck and Cover ein Wörtchen mitreden wollen. So, und Duck and Cover ist aber ein Spiel, das ich überhaupt gar nicht mag. Das ist mir wirklich, also nicht attraktiv genug, aber ich weiß, dass es ganz viele Leute so gerne mögen. Und ich habe eine ganz großartige Spielerfahrung gemacht im März. Und da waren wir, ich glaube, mit 16 Personen auf einem Brettspielwochenende. Und da wurde dieses Spiel zu 12 gespielt. Und immer und immer und immer wieder an einem großen Billardtisch. Und es hat so für Begeisterung gesorgt, die ich nicht nachvollziehen kann, aber die ich neidlos anerkennen möchte. Und dann gibt's ja auch noch die Geschichte mit der tollen Präsentation auf der Spiel 24. Und ich glaube, es ist ganz einfach viel um dieses Spiel passiert, was mich nicht berührt hat, aber was dieses Spiel sehr attraktiv macht. Und ich glaube, dass deswegen Duck and Cover auf jeden Fall bei dem Spiel des Jahres 2024 im Familienspielbereich ein Wörtchen mitreden wird. Pixies macht mir mehr Freude. Duck and Cover habe ich reingenommen.
Duck and Cover ist lustig. Das hat diesen, wie soll ich das nennen?
Quarkfaktor.
Ja, den Quarkfaktor, genau, weil man halt irgendwann Quack sagen muss und das ist ganz witzig. Macht auch Spaß, ist schnell gespielt, aber ehrlich gesagt war da für mich auch noch 3 Partien die Luft dann irgendwie raus. Also es nutzt sich schnell ab, also bei mir zumindest.
Ja, ich sehe das genauso.
Im Podcast-Spiel des Jahres, wo das spielerische Quartett zusammenkommt, hat, glaube ich, Martina Fuchs gesagt, sie ist noch nicht dem Menschen begegnet, der nicht gern mit Leidenschaft Quack sagt. Ja, ich bin es. Ich finde das tatsächlich, also es trifft nicht meinen Humor, nicht das, was ich machen möchte. Ich kann das tun, aber dann habe ich eine Fassade auf und ich empfinde nicht diese Freude bei Duck and Cover. Respektiere aber, dass andere Menschen das vollkommen anders sehen. Wie gesagt, und verweise darauf, auf diese Begeisterung, die das Spiel ausgelöst hat. Und würde gern weitermachen mit eurem Platz 3. Oh, jetzt wird's spannend. Die ersten 3 Plätze.
Okay, also dieses Spiel ist schon bei dir, denke ich, Olli, auf der Liste, wenn ich nicht falsch habe. Und ich spreche von Krakenorakel.
Ja, da ist es doch. Das Krakenorakel wieder. Sehr schön.
Ja, also persönlich würde für mich nicht hier gelandet. Aber es ist, ich sehe in unserem Gruppkreis, dass die Fragen immer wieder für diese spielen und die wollte das immer noch weiter spielen. Bei mir ist es schon ein bisschen, ja, okay, ich habe das gespielt, brauche ich das nicht mehr. Aber bei uns in der Familie, die will das immer noch weiter spielen und deswegen sehe ich dieses Potenzial. Was denkst denn du, Fabi?
Auch Krakenorakel war in meiner Auswahl dabei. Es war zwischendurch auch in den Top 7, ist dann aber wieder rausgeflogen, weil es einfach ja schwierig war, hier diese 7 Spiele zusammenzukriegen. Ich hätte beim Spiel des Jahres hätte ich mir fast gewünscht, wir wären bei 10 geblieben, weil ich da doch noch ein paar Spiele gehabt hätte, die ich gerne mit auf die Liste genommen hätte, unter anderem Krakenorakel. Ne? Das Spiel, bei dem wir auf vorgegebenen Wusellinien auf unserem abwischbaren Board irgendwelche Dinge malen müssen, die auf unserer Karte stehen. Da steht dann zum Beispiel Schornstein. Jetzt muss ich irgendwie da Linien finden, auf denen ich dann den Schornstein nachzeichnen kann. Und am Schluss zeigen wir alle, was wir gezeichnet haben, legen unsere Karten gemischt in die Mitte, packen nochmal genauso viele Karten dazu und dann müssen wir reihum Sachen ausschließen, von denen wir denken, dass die keiner gemalt hat. Und das ist eine Mordsgaudi, vor allem am Schluss, wenn man dann auch ähnlich wie bei Perfect Words endlich was sagen darf und dann darüber spricht, was Leute da wo gesehen haben und warum das die Hornisse doch eine Fledermaus war oder keine Ahnung, solche Sachen. Das ist also wirklich sehr witzig, sorgt für viel Freude. Man muss kreativ sein, man muss aber nicht unbedingt ein guter Zeichner sein. Und das sind 2 Sachen, die mir sehr entgegenkommen.
Zeichentalent frei kreativ ist eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was du in das Spiel mit einbringst. Und du hast genügend Zeit, auf den Linien etwas zu finden. Krakenorakel hat mich enthemmt, im positiven Sinn. Also es hat mir diese Hemmung des Malens genommen, die mich ein Leben lang schon begleitet hat und mir dann letztendlich auch unfreiwillig oder freiwillig den Weg bereitet hat zu einem anderen sehr schönen Zeichenspiel aus diesem Jahr, nämlich Skizzit, das allerdings genau andersrum funktioniert. Wenn ich bei Krakelorakel ganz viel Zeit habe, habe ich bei Skizzit dann doch die Möglichkeit, unter Zeitdruck ganz schnell etwas hinzukrakeln, was ich mir tatsächlich selber aus den Fingern saugen muss. Das wäre so der Alternativtitel gewesen, mit dem ich geliebäugelt habe. Aber wenn ihr mich 2024 getroffen habt, dann wisst ihr, wie sehr ich für Krakelorakel brenne. Und für mich wäre das auch ein Spiel, das noch viel weiter oben ist. Also es ist unter meiner Top 3. Aber auch ein Spiel, das nicht bei jedem gut ankommt. Bei mir und bei dir, Daphne, auf jeden Fall schon. Und es ist kein Spiel, das französische Autoren hat, sondern die Sieben Bazis haben es gemacht.
Mein Platz 3 ist ein Spiel, das bei Cosmos erschienen ist. Es gab ein anderes Spiel von Pegasus. Mit dem hat es sich quasi um den Platz gerissen, welches Gebäude-Plättchen-Bauspiel auf die Liste kommt. Nicht geschafft hat es bei mir dann schließlich Tower Up. Stattdessen habe ich das Spiel Cities von Steve Finn und Phil Walker-Haag auf der Liste und wir reden später weiter.
Ja, wir reden gleich drüber. Ich darf euch noch sagen, dass JD auch ein großes Herz für Krakelorakel hat. Der hat es nämlich auf seinen Platz 3 gemacht. Und wenn ich über meinen Platz 3 sprechen darf, dann entführe ich euch zu Castle Combo.
Und dann möchte ich dich direkt unterbrechen.
Ja, und ich glaube, wir sind jetzt in diesem Bereich, wo wir alle dieselben Spiele möglicherweise nominiert haben, aber die Reihenfolge anders ist. Und deswegen, glaube ich, können wir ab jetzt ungehemmt drüber losreden, über die Top 3 Spiele.
Also wir waren jetzt mit den Dreiern quasi durch, wir sind jetzt bei Nummer 2. Daphne, dann mach doch mal einfach mal weiter. Jetzt müssten ja nur noch Sachen kommen, die wir schon gehabt haben.
Ja, also bei mir die Nummer 2 ist eigentlich Cities. Mhm. Ja, ich finde dieses Spiel total genial und es passt perfekt zum Spiel des Jahres.
Ja, so sehe ich das auch.
Mein Platz 2 ist Cities und es passt perfekt zum Spiel des Jahres. Daphne, genau diese Worte habe ich mir zurechtgelegt. Wer Cities nicht mag, der braucht ein anderes Hobby.
Genau sehe ich das.
Ja, ich habe es ja auf Platz 3 gewählt. Also ich denke auch, dass es sehr große Chancen hat, nominiert zu werden, weil es ein Spiel ist, bei dem man das Gefühl hat, auch als wenig Spieler, glaube ich, hat man das Gefühl, man macht da was relativ Komplexes, aber man kommt einfach gut rein. Also man muss sich zwischen vier verschiedenen Arten von Dingen, die ich da auf mein Ding puzzle, also erstmal die Grundflächenteilchen da, die ich puzzle, dann Häuser, Plättchen, und Auftragskarten immer entscheiden und in welcher Reihenfolge ich die nehme. Und ich möchte natürlich immer mehrere. Ich darf mir jede Runde aber nur eins von jedem nehmen. Dann ist das auch noch so ein Timing-Problem. Also da ist relativ viel Spielgefühl drin für ein Spiel, bei dem man eigentlich sehr stark geführt wird, ohne es so richtig zu merken. Man hat trotzdem noch coole Entscheidungen, eben hauptsächlich das Timing betreffend, wann nehme ich was. Aber ich nehme jedes Mal die vier gleichen Sachen. Und das ist ein ziemlich gut gelungener Mix für die Zielgruppe. Ich kaufe mir einmal im Jahr das Spiel des Jahres, weil ich kann es schnell lernen, ich kann es direkt gut spielen, aber es fühlt sich an, als würde ich was Komplexeres machen. Also ich baue so eine Stadt auf, die sieht auch am Schluss komplex aus. Da stehen verschiedene hohe Häuser rum in verschiedenen Farben. Ich habe irgendwie 8 Auftragskarten, die mir Punkte geben auf der Hand und habe das Gefühl, dass ich am Schluss wirklich was geschaffen habe. Und das geht auch nicht nur wenig Spielern so, sondern mir als Vielspieler auch so. Also ich merke auch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dem Spiel gespielt werde, was ich teilweise schon gehört habe als Kritikpunkt. Im Gegenteil, ich finde die kleinen Entscheidungen, die man hat, immer noch interessant genug, um jedes Mal aufs Neue wieder Lust drauf zu haben.
Ja, ich muss möglicherweise eine harte Entscheidung am Anfang fällen meines Zuges, um möglicherweise dann allerdings am Schluss etwas nehmen zu müssen, was mir nur bedingt hilft. Ich fühle mich dadurch nicht gespielt, sondern motiviert, die richtige Entscheidung zu finden. Das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr persönliche Olli-Aussage. Ein Familienspiel muss für mich etwas sein zum Anfassen, etwas, was ich leicht verstehe, etwas, was ich in verschiedenen Personenkonstellationen spielen kann und etwas, was mir vielleicht sogar noch am Schluss gut gefällt. Und das ist bei mir bei Cities alles getroffen und deswegen ist es für mich wirklich, also das ist eigentlich mein Platz 1. Punkt. Und ich freue mich auch, dass es aus der Feder von Phil Walker-Harding ist und mal wieder ein richtig gutes Spiel ist. Und ich erfreue mich einfach daran, in diesem Spiel in verschiedenen Städten der Welt zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da sogar noch Erweiterungen gibt. Und ich mag das Material. Und für mich ist es ein tolles Spiel des Jahres. Aber nicht der Platz 1. Das wird eine rationale Entscheidung bei mir gewesen sein.
Gut, mein Platz 2 ist Ollis Platz 3, nämlich Castle Combo.
Ja, und auch der von JD, der hat Castle Combo auch auf Platz 2.
Ja, Leute, dieses Spiel landet bei mir in der Kernspiele eigentlich.
Ja, dann hören wir vielleicht später noch davon. Also Castle Combo ist für mich ein weiteres dieser 3x3 Raster-Spiele dieses Jahres, die hohe Chancen haben, auf der Liste zu landen, weil es einfach mega Spaß macht. Wir legen ein 3x3 Raster aus Karten. Da gibt es zwei verschiedene Typen grundsätzlich, braune und blaue. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch noch verschiedene Namen haben. Ich glaube schon Hof und
Hof und Handwerker kann man sagen.
So, ja. Ganz grob, und diese Karten geben immer Punkte für irgendwas dann. Also zum Beispiel, ich lege das jetzt hier hin und in der Spalte geben mir alle grünen Wappen, die auf den Karten der Reihe sind, dann am Schluss Punkte oder sowas. Und das nächste gibt mir Punkte für was anderes und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, so ein klassisches Optimierspiel im Raster, dem lustigen Auswahlmechanismus, weil es zwei verschiedene Arten von Karten gibt. Aber wenn ich dran bin, darf ich immer nur aus einer Reihe davon was nehmen, weil dort steht der sogenannte Herold, ist es, glaube ich, ne?
Der Jean-Jacques Jean-Paul Michel.
Ja, genau, der. Und den muss ich entweder selbst bewegen, indem ich die richtigen Karten auswähle oder so eine Ressource, die es gibt, Schlüssel sind, das abgebe. Und hol mir so nach und nach meine Karten. Am Schluss haben wir 9 Karten, werten die alle aus und irgendwer hat am meisten Punkte gemacht. Es hat einen sehr leichten Einstieg, finde ich. Es gibt ein bisschen viel Symbole vielleicht für den durchschnittlichen Wenigspieler, aber man kommt trotzdem relativ gut rein. Deswegen spricht, glaube ich, nichts dagegen, es zum Spiel des Jahres zu nominieren. Und ich habe auch mal bei Boardgame Geek geguckt, was dort so die Spielerschaft eben für einen Weight gibt, also Schwierigkeit. Da ist die Skala ja 1 bis 5 und 1 einfach bis 5 schwierig. Und es steht dort bei 1,71. Und das ist, wenn man sich die Spiele des Jahresgewinner der letzten paar Jahre anguckt, ein Wert, der durchaus tragbar wäre, als Spiel des Jahres und nicht als Kennerspiel des Jahres durchzugehen.
Bei Castle Combo möchte ich noch sagen, dass oftmals darauf hingewiesen wird, dass die Auswertung ein bisschen fiddelig wäre. Das empfinde ich gar nicht, denn wir haben einen sehr schönen Wertungsblock und dann heißt es, wir schauen uns alle unsere allererste Karte oben links an. Wie viele Punkte bekommt ihr? Da wird es eingetragen. So, und dann gehen wir diese 9 Karten durch. Und dann hat die Person, die das alles aufgeschrieben hat, dann noch ein bisschen Zählerei. Das ist aber alles im Vergleich zu anderen Spielen und ihren Wertungsmechanismen und Punktesalaten, die dann zusammenkommen, empfinde ich das total entspannt und angenehm. Und bei mir ist es schon so, dass Castle Combo mich bereits im Oktober 2024 vollkommen gekriegt hat. Das habe ich mir bei einem England-Urlaub gekauft, hab's ins Pub mitgenommen und ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Hektoliter Bier durch mich durchgegangen sind, jedes Mal, wenn wir Castle Combo gespielt haben. Es kriegt mich total. Einfacher Mechanismus, nämlich such dir eine Karte aus, aber allein die Frage: Geize ich mit den Schlüsseln, um vielleicht die Auslage zu verändern? Oder freue ich mich, dass am Schluss die Schlüssel noch Punkte sind? Da fängt's bei mir schon an. Und dann finde ich die Karten total süß. Und Castle Combo ist für mich ein kniffliges Familienspiel, bei dem ich nicht immer dasselbe mache, weil ich einfach nicht dieselben Karten zur Verfügung habe. Und ja, Leute sagen, wenn du auf die Karten mit den Geldsäcken spielst, wirst du einen Vorteil haben, dann spiele ich halt gegen dich und nehme halt eben auch diese Geldsäckkarten und sorge dafür, dass ich am Schluss noch ein paar Münzen habe. Glück ist natürlich auch dabei, auch ein wesentlicher Faktor für Familienspiele. Für mich ein sehr, sehr tolles Spiel. Mein Platz 3 ist es gewesen, bei dir Platz 2. Daphne, was bei dir auf der Liste?
Ja, das ist eigentlich in meiner Kernerspieleliste.
Ah ja, auf deiner Kernerspieleliste sogar. Und JD hat es eben auch auf Platz 2 gewählt.
Ja, ich nehme immer Fabis Eltern aus meiner...
Aus deinem Maßstab.
Genau, die sind unsere Guinea Pigs, sagt man so. Und ich sehe dem nicht mit diesem Spiel. Es wird für dem viel zu kompliziert sein. Und ich habe dieses Spiel nicht. Ich habe das nur online gespielt. Und... ich weiß es nicht. Es ist okay für mich, leider.
Fabian, du hast ja darauf hingewiesen, dass die Vielzahl der Symbole am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Ja, das stimmt. Deswegen führe ich in der ersten Runde in der Regel gerne und erkläre dann immer, was die Karten da für euch machen. Ich habe interessanterweise Castle Combo auf 3 verschiedenen Sprachen gespielt, nämlich Französisch, Englisch und Deutsch, weil mir alle 3 Ausgaben vorgelegen sind. Letztendlich, weil es ja auch nicht sprachneutral ist, funktioniert es trotzdem richtig gut. Und sich dieses Wirrwarr an Symbolen dann am Anfang zu merken, ja, das ist eine Leistung. Da hilft auch die Anleitung nicht wirklich dazu, weil ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein dezidiertes Blatt dabei ist, in dem die ganzen Symbole erklärt werden. Aber durch das Spiel geht es relativ schnell, sich die ganzen Symbole anzueignen. Castle Combo, das muss diskutiert werden zum Spiel des Jahres.
Okay, das war meine zwei. Jetzt fehlt noch, deine zwei hatten wir, glaube ich, schon. Ne?
Meine zwei war Cities, ja.
Das heißt, wir sind jetzt in der letzten Runde, da dürften jetzt noch zwei Spiele fehlen, glaube ich. Ich glaube, Olli und ich haben das Gleiche. Und
ich lasse mal die Bombe platzen. Ich glaube, und das sage ich jetzt ganz leidenschaftslos, weil es mich nicht erreicht hat, Bombastis wird zum Spiel des Jahres. Also auf meiner Liste Platz 1 und auch das Spiel des Jahres. Ich lege mich da mal einfach fest, weil es so viel positive Aufmerksamkeit bekommen hat. Da wird nichts dran vorbeiführen, denke ich.
Mir geht's da ähnlich. Also nicht ganz so ähnlich. Ich habe Bombastis einige Partien gespielt, aber noch nicht durchgespielt und ich bin auch noch nicht sehr weit vorangeschritten, weil da ist ja auch so ein Spiel, wo man nach und nach mehr Spielmaterial bekommt, neue Aufgaben und es wird schwieriger. Allzu weit bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das heißt, ich kann selbst gar nicht so viel dazu sagen, wie sehr es dann auf lange Frist begeistert. Aber ich höre, wie es ganz viele Leute auf lange Sicht gesehen begeistert und freue mich deswegen auch noch mehr Bombastis zu spielen, weil grundsätzlich macht mir das sehr Spaß. Es ist ein Deduktionsspiel mit limitierter Kommunikation. Das sind zwei Sachen, die sind genau mein Ding. Ja, und Bombastis macht das richtig gut. Es ist allerdings, finde ich, habe jetzt schon mehrfach weil es immer neue Gruppen waren, so die Einstiegsszenarien gespielt und die sind ehrlich gesagt ein bisschen langweilig einfach. Also wenn man da Leute hat, die ein bisschen was auf dem Kasten haben, was logisches Denken und Deduktion angeht und nicht irgendwie so noch nie irgendwas in die Richtung jemals in ihrem Leben gemacht haben. Also damit meine ich, wenn man so Doku lösen kann, dann kann man das auch. Und dann unterfordert einen das ein bisschen. Deswegen steht da aber auch, glaube ich, direkt nach Mission 3 oder so. Ihr könnt jetzt auch, wenn euch das gut gelungen ist, direkt zu Mission 9 springen oder so. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben, dass so unterschwellig einzuführen, aber andererseits ist es vielleicht auch schwierig, sich vorzustellen, wie das für eine Familie ist, die eben nicht so oft spielt und für die ist es vielleicht ganz gut geeignet, erstmal mit so wirklich ein paar sehr einfachen Szenarien einzusteigen. Ich glaube auch einfach so aus der Fülle der ganzen Berichterstattungen und Rezensionen ergibt sich für mich ganz klar die Tendenz, dass das die besten Chancen hat, Spiel des Jahres zu werden.
Nö. also bei mir die Platz 1 ist Faraway und ich finde, das ist der beste Kandidat, auch für mich persönlich. Ich weiß, es gibt diese große Diskussion, ist das ein Kernspieler oder ein Spiel des Jahres, und das würden wir wissen nur am 20. Mai und ich bin richtig gespannt. Natürlich bei Faraway, die erste Spiele werden scheiße, ihr müsst das mit dran denken. Man kriegt das nicht hin. Es ist komplett normal. Aber dann, no, es geht. Das ist diese Lernkurve bei diesem Spiel. Und nachdem du hast das zweimal falsch gemacht, du kriegst das hin. Man lernt das sehr schnell. Und wie gesagt, also in unserer Gruppe ist es sehr gut eingekommen bei jeder. Und ich finde, das gehört zum Spiel des Jahres. Und ich hoffe, dass die Leute das auch so nehmen, weil ich denke, dass mittlerweile die Leute sind in diesem Niveau heutzutage.
Also, das war mein Platz 4. Und ich habe da vorhin ja schon ein bisschen angekündigt, dass ich da noch ein paar Sachen dazu zu sagen habe. Erstens, wenn ich bestimmen dürfte, würde ich das zum Spiel des Jahres machen, weil ich es einfach genial finde. Ich habe über 100 Partien Faraway gespielt, sowohl online als auch offline, und es wird mir nicht langweilig. Und das ist erstmal ein Kriterium, das finde ich fürs Spiel des Jahres sehr wichtig. Wenn man so zurückguckt und immer sich fragt, war das ein gutes Spiel des Jahres? Im Rückblick ist, finde ich, immer die Frage, spiele ich das heute noch? Das kommt immer so als erstes. Ja, und da gibt's ein paar Beispiele, bei denen ist das so, und andere, da denkt man sich ja eigentlich, nee, überhaupt nicht. Und dann sieht man was anderes, was nominiert war, und von dem weiß man, es wird immer noch sehr viel gespielt, und dann fragt man sich, warum ist das damals nicht Spiel des Jahres geworden? Faraway traue ich das wirklich zu, dass das auch in ein paar Jahren immer noch regelmäßig auf dem Tisch landet bei Leuten. Jetzt kurz zu der Diskussion, ob es eigentlich vielleicht eher ein Kennerspiel wäre. Die Regeln sind wirklich einfach. Also auch das Regelheft, das hat man in 0,nix durchgelesen, weil es ist auch hier einfach nur, ich lege eine Karte und nehme wieder eine. Was ein bisschen komplexer ist, ist die Wertung. Die ist aber auch nicht komplexer als bei Castle Combo. Im Gegenteil, es gibt weniger Symbole und es ist eigentlich viel leichter zu verstehen, wie die Wertung funktioniert. Während des Spiels die Karten in der richtigen Reihenfolge auszulegen, um dann auch gut zu werten. Das ist sehr schwierig am Anfang. Aber das ist auch wieder der Reiz beim Spiel. Genau, du hattest das vorhin bei einem Spiel von dir erwähnt, bei Hochverrat. Dieser Moment nach der ersten Partie, wenn alle Leute sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt lass nochmal eine Runde spielen. Der ist bei Faraway genau der gleiche. Und der kommt aber immer schon nach der ersten Partie. Ich erkläre es meistens auch direkt so, dass man erstmal, ich lege quasi eine Fake-Partie aus und werte dann einmal durch. Dann hat man es vielleicht schon ein bisschen besser verstanden, auch bei der ersten Partie. Aber spätestens bei der zweiten weiß man, worum es geht. Das heißt dann immer noch nicht, dass man es bei der zweiten Partie direkt gut hinkriegt. Oder bei der fünften. Oder bei der zehnten. Es passiert mir auch nach der 100. Partie immer noch, dass ich manchmal was falsch rumlege und dann denke, ach nee, die dumme Ananas. Das ist auch keine Ananas übrigens, aber ich glaube, jeder sagt Ananas. Die dumme Ananas ist ja doch noch gar nicht da. Mist, jetzt geht das alles wieder doch nicht auf. Aber das ist ja gerade das Coole, warum ich es immer noch spiele. Es ist immer noch eine Herausforderung. Es ist immer noch eine Challenge. Ich möchte immer noch neue Sachen ausprobieren. Mit der Erweiterung sowieso. Und theoretisch ist das ja noch weiter erweiterbar, wenn man möchte. Deswegen halte ich das für ein sehr gutes Spiel des Jahres. Und ich möchte noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf letztes Jahr, als ich als Einziger hier bei uns gesagt habe, Sky Team, aus dem gleichen Grund. Einstieg ist nämlich ganz einfach und wird erst später schwierig, eignet sich gut als Spiel des Jahres. Und damit habe ich ja recht behalten dann im Endeffekt. Und ich hoffe dieses Jahr auch, dass es für Far Away reicht, nominiert zu werden. Aber ich habe eben die Befürchtung, dass es auch deshalb, weil es schon ein bisschen älter ist und der Hype so ein bisschen weg ist, vielleicht dann seinen Platz verliert an sowas wie Castle Combo. Deswegen war es bei mir jetzt nur auf Platz 4, aber im Herzen ist es bei mir ganz weit vorne, auf Platz 1. Und bevor Olli jetzt noch seinen Senf dazu abgeben darf, nachdem meine Senftube ja ziemlich voll war gerade, das Weight auf BoardGameGeek ist 1,89. Das Weight von Bombbusters ist 1,98. Das heißt, Far Away wird zumindest von der BoardGameGeek-Community sogar als ein bisschen weniger komplex als Bombbusters eingeschätzt. Und übrigens auch Cities hat einen höheren Komplexitätswert angeblich laut BoardGameGeek.
Ja, weil das viel mehr Rules gibt. Ja, da muss man mehr dran denken.
Man muss erstmal sich paar mehr Regeln anhören als bei Far Away, ja.
Schon krass, wie du mit der richtigen Zahl zum richtigen Moment aufwarten kannst, um deine Argumentation zu unterstützen. Ist mir aber vollkommen egal. In meinem Kopf kreisen ganz viele Gedanken. Ich versuche sie zu sortieren. Zuallererst habe ich Far Away im Kennerspielbereich einsortiert. Dann möchte ich sagen, dass Far Away und Bombbusters so eng aufeinander für mich ein ziemlich gutes Beispiel sind für das, was für mich das Spielen bedeutsam macht, nämlich die Emotion. Während ich bei Bombbusters nichts empfinde, also gar nichts, keine positive, keine negative Emotion, habe ich bei Far Away ab der dritten Karte das unglaubliche Gefühl, dass mein Kopf explodiert. Ich spiele immer die erste Karte und ich bin mir sicher, ich krieg's hin. Und wenn ich die dritte Karte gespielt habe, weiß ich schon, nein, ich werde es auf gar keinen Fall hinkriegen. Und dann komme ich in einen selbstinduzierten Panikmodus in meinem Kopf, mit dem ich dann zumindest mal versuche, dass die letzten drei Karten, die ich gespielt habe, mir ein paar Punkte abwerfen. Und das begeistert mich. So darf ein Spiel mit mir umgehen, das darf ein Spiel mit mir auslösen. Aber, Fabian, da sind wir ja grundsätzlich, also da sind wir ja öfters ja schon an dieser Diskussion angekommen, ist ein Spiel ein Familienspiel, nur weil es leichte Regeln hat? Ich behaupte, nein. Wenn es leichte Regeln hat, dann ist das super. Aber was ich bei Far Away alles beachten muss, damit ich auf meine Punkte komme, die mehr sind als 25, das ist für mich Hochleistungssport. Also Hochleistungskopfsport. Und das sehe ich dann tatsächlich, da möchte ich mich besser auskennen und da muss ich was können. Und dann bin ich halt im Kenner-Könner-Spielbereich, wogegen ich ein Familienspiel auch gewinnen kann, weil ich einfach mal ein bisschen Glück habe oder weil ich mal vielleicht gerade in diesem Moment was Cleveres mache, aber im nächsten Zug vielleicht schon gar nicht mehr. Aber das ist eine alte Diskussion und zum Glück müssen wir diese Diskussion nicht mit einer Antwort am Schluss zieren, sondern das machen eben die Leute aus der Jury. Wir können ja immer nur von uns, von unseren Spieldispositionen ausgehen, von unseren Emotionen, von und dem, was ein Spiel mit uns macht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Far Away immer noch bedeutsam ist. Ich glaube allerdings, dass es zum Spiel des Jahres nicht reichen wird, weil es einfach zugänglichere Titel gibt. Und die besten Spielerlebnisse, Daphne, das sehe ich so wie du, habe ich mit Leuten gemacht, die gerne im Kenner- und Expertenspielbereich unterwegs sind. Und ich habe auch so eine Relationsgröße. Das ist oftmals meine Schwiegermutter. Und auch bei ihr wüsste ich, ich würde ihr mit Far Away keine Freude machen. Und ich habe auch Far Away noch nicht gespielt mit der Kindergruppe, mit Johanna und Jonathan, denen ich sehr gerne Spiele anbiete, die mittlerweile sehr erfahren sind, wenn es um Spiele geht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich sagen würde, dass Jonathan hinterher sagt, oh ja, das hat mir total viel Spaß gemacht, die ganze Zeit im Kopf zu behalten, welche Symbole ich da jetzt noch alles brauche.
Deswegen. Aber probier's mal. Wer weiß. Weil ich habe nämlich tatsächlich, ich habe es auch mit Leuten gespielt, die wirklich nicht oft spielen. Und es hat gut funktioniert. Also, und es wurde sich mehrfach auch gekauft dann von solchen Leuten. Das heißt, ich glaube, man macht manchmal als Vielspieler den Fehlschluss, dass anspruchsvolle Aufgaben in Spielen sind nicht das Problem für wenig Spieler. Das Problem sind viele und komplizierte und komplexe Regelwerke. Also wenn ich dir eine anspruchsvolle Aufgabe gebe, aber sie hat nur zwei Regeln, schaffe ich das auch als wenig Spieler und es kann mich durchaus ansprechen. Gucken wir uns doch nur mal ein paar Kennerspiele aus den letzten Jahren an. Emission, also bitte Emission und Faraway nebeneinander. Ja, wem was legst du deiner Schwiegermutter da vor? Oder Living Forest, das hat auch 17.000 verschiedene Regeln und Art und Weise, wie man Punkte macht. Flügelschlag, genauso. Also das, da ist die Aufgabe gar nicht so anspruchsvoll vielleicht wie bei Faraway. Aber die Regeln, die ich mir alle erarbeiten und merken muss, die überfordern mich als wenig Spieler. Und ich glaube, deswegen ist halt sowas wie Faraway eigentlich erst recht cool für die wenig und Nichtspieler, weil man merken kann, ach, guck mal, wie krass, sowas Cooles können Spiele auch. Und die müssen gar nicht kompliziert sein dafür. Naja, aber egal. Also wir kommen da nicht mehr auf einen Nenner, glaube ich.
Naja, aber ich spüre gerade die Leichtigkeit, dass eben die Wahl, die ich getroffen habe, nicht von Relevanz ist, wogegen die Leute, die dann am Schluss die Titel veröffentlichen werden in der anthrazitfarbenen Farbe oder in der roten Farbe, entsprechend ja immer wieder sich dann auch auf einen Diskussionsprüfstand begeben.
Und in deren Haut möchte ich auch nicht stecken, weil es gibt Leute wie mich und es gibt, die sagen, das muss natürlich auf die Liste. Und da gibt es die anderen, die sagen, nein, wie kann man das nur auf die Liste packen? Und ja, am Schluss kann man es eigentlich nur falsch machen.
Aber in deren Haut werden sie auch mittlerweile ein dickes Fell haben.
Ja.
Man sieht mal das mit der Sky Team.
Ja, da waren die Diskussionen ja genauso. Ich bin gespannt, ob es überhaupt wo landet. Also auf einer Empfehlungsliste wird es landen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Auf jeden Fall.
Mindestens, ja. Wahrscheinlich hat es auch Chancen, nominiert zu werden. Auf welche Liste werden wir dann sehen? Bin gespannt. JD, hatten wir da die 1 schon verkündet?
JD hat Flip 7 auf die 1 gesetzt.
Wow.
Nee.
Okay.
Ja, aber er kennt noch nicht seine Kennerspiel des Jahresliste. Da werden wir uns noch mehr wundern.
Da schicke ich mal einen Gruß an Olli von den, also nicht den Olli, der hier jetzt gerade sitzt, sondern Olli von den anonymen Ludoholikern raus. Mit dem haben wir gestern Abend gepodcastet. Und der ist, glaube ich, der größte Fan in Deutschland von Flip 7.
Ja, ich glaube, er hat gerade Schaum vom Mund, wenn er das hört. Jo, eine knappe Stunde ist vorbei. Wir entlassen euch jetzt gleich in die Folge zum Kennerspiel des Jahres, aber geben euch noch einmal unsere Top 3 mit auf den Weg, dass ihr noch einmal jetzt auf dem Weg zur Toilette oder auf dem Weg an den Kühlschrank, wo ihr etwas zu trinken holt, noch einmal drüber nachdenken könnt, was das für tolle Spiele sind. Bei mir ist es auf 3 Castle Combo, auf 2 Cities und auf 1 Bombaster voller Leidenschaft.
Bei mir waren es Cities, Castle Combo und Bombasters.
Bei mir Platz 3 Krakenohakle, 2 Cities und 1 Faraway.
Ja, und in Abwesenheit empfiehlt euch JD mit kratziger Stimme Krakenohakle, Castle Combo und Flip 7. Wir treffen uns gleich nach dem Wumms drüben bei Better Late Than Never mit den Listen zum Kennerspiel des Jahres. 3,
2,
1,
Wumms.